schon mal loslabern und dann schneide ich das einfach zurecht. Und wie fandst du den von Lisa?
Ja, ganz gut. Liebt dich schon. Ganz schön viel Mühe, ne?
Voll.
InterviewpartnerInnen dabei. Ich frage mich mal, wie sie so motiviert immer bleiben kann. Also trotzdem noch so motiviert rüberkommt immer in ihrem Podcast.
Ja, sie hat voll Energy, ne? Okay, das ist jetzt unser Träumer. ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist jetzt schon ein Jahr her. Oder noch mehr wahrscheinlich sogar. Und ja, wir, Marie und ich von Sense and Sensibility, haben uns überlegt, beziehungsweise ich habe mir überlegt, Mary ist d'accord damit, dass wir das Format ein bisschen öffnen. Ich hatte einfach wieder Lust, was Neues zu machen. Und ich dachte mir, ich habe so eine tolle Freundin direkt bei mir an der Hand. Das ist die Sophia, oh. Sophia Fahrland. Sophia hat ein Buch geschrieben und Sophia ist Tierrechts- und Klimaaktivistin. Und auch irgendwie ein bisschen Rednerin, ne? Du hättest ja auch Vorträge.
Ja.
Und arbeitet gerade bei der Animal Rights Watch. Genau. Und wenn man so eine tolle Freundin in seinem Umfeld hat, muss man die natürlich auch interviewen. Ja, danke, dass du das mitmachst.
Ja, danke. Sophia. Ich habe eine tolle Freundin, die einen tollen Podcast macht.
Ja, der ist halt hart eingeschlafen. Aber mal schauen, was draus wird jetzt.
Genau.
Genau, also ich möchte mit dir ein bisschen drüber sprechen, wie ist es, wenn man vegan ist und dann weiß, wie das ganze Leid aussieht und was eigentlich passiert und in was für einer Welt wir leben und wie geht man dann damit um? So, also du bist halt ein Mensch, der, wir haben gerade gesagt, Luisa Neubauer in ihrem Podcast richtig Motivation, richtig Energy hat und das ist so ein bisschen das auch, was ich von dir denke, weil du halt echt viel reingibst sozusagen. Also ne, du, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du dedicatest dich so richtig für eine vegane Welt. Ist mein Eindruck.
Mhm.
Und das finde ich richtig bewundernswert und ich habe auch Momente, wo ich das denke, oh mein Gott, das muss ich jetzt unbedingt machen, so, weil sonst wird die Welt nichts mehr. Aber dann geht das manchmal so wieder verloren, habe ich das Gefühl, so im Alltag. Wie ist das bei dir, wie hältst du das alive? Gibst du dir dann immer nach einer Woche wieder ein neues, hartes Video damit, dass du noch weiter spürst?
Ich glaube, anders könnte ich gar nicht damit umgehen, wenn ich nichts machen würde. Ich würde ja immer noch wissen, wie es den Tieren ergeht. Wenn ich nichts machen würde, dann würde es, glaube ich, noch also viel mehr so mich belasten und bedrücken, wenn ich weiß, dass ich weiß, was passiert und was man eigentlich dagegen machen könnte und ich dann nichts mache. Deswegen, wenn ich dann immer viel Aktivismus mache, dann fühle ich mich zumindest, dass ich so ein bisschen was bewegen kann. Und ja, es ist aber nicht so, dass ich immer so wieder neue, krasse Videos mir extra angucken muss, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Weil irgendwie sind die im Kopf eingebrannt und immer vor meinen Augen.
Genau. Und warte, was wollte ich jetzt gerade sagen? Scheiße, ist es.
Aber ich glaube, es hilft auch einfach, wenn man in so einer Gruppe ist mit Menschen, die, also wenn du so eine Aktivismusgruppe oder Ortsgruppe oder Leute hast, mit denen du das zusammen machst.
Ja, du hast ja eine Gruppe gegründet, ne? Minister for Liberation. Und hast du dir das irgendwie, hast du dir das woanders quasi abgeguckt ein bisschen auch? Oder ja, ne?
Ja, eigentlich habe ich es zusammen mit Marina und Stefan Utterli gegründet. Also so zu viert oder... Der erste Impuls kam von Marina und dann bin ich halt auch sehr, sehr viel stark mit eingestiegen am Anfang. Dann haben wir uns das abgeschaut von Anonymous for the Voiceless, waren da erst mit in der Gruppe, haben uns dann da zumindest die Aktionsform abgeschaut, aber waren nachher nicht mehr zufrieden mit dem Selbstverständnis von denen, weil die halt nicht so sehr intersektional sind und sich auch nicht abgrenzen von zum Beispiel von Rechtsradikalen oder von rechten Menschen, die rechte Gesinnungen tragen, die würden die halt nicht ausschließen. Das wollten wir aber unbedingt. Und deswegen haben wir die Gruppe eigenständig gegründet. Und da war ja erstmal so, also die Idee für die Aktionsform haben wir kopiert, aber schon dieses, wie wir uns so organisieren, wie wir zusammenarbeiten, wie wir uns strukturieren, kommunizieren haben wir uns eigentlich so dann selbst beigebracht und das hat sich dann so entwickelt, Step by Step.
Und das ist jetzt auch schon größer geworden, ne?
Mhm,
und
ja.
Macht das jetzt jeden Samstag irgendwie?
Ja, jeden oder? Ersten Samstag im Monat.
Ah, also okay.
Einmal im Monat auf jeden Fall safe regelmäßig. aber auch noch viele andere Aktionen dazu, ne? Aber so einmal im Monat ist halt.
Ja. Ja, mir ist auch gefallen, was ich auch fragen wollte. Was ist denn so deine weil du meintest, man fühlt sich dann irgendwie wirksamer. Was ist denn so dein letztes Erfolgserlebnis oder so Erfolgserlebnisse, die du hast, wenn du Tierrechtsaktivismus machst?
Boah, ich glaube, ein Erfolgserlebnis war wirklich, vielleicht fallen mir so zwei ein. Einmal, als wir zusammen mit dem Tierrechtstreff Münster eine Fahrraddemo und eine 24-Stunden-Mahnwache gegen die geplante Mastanlage in Münster-Hiltrup gemacht haben. Und es halt echt geschafft haben, dass die bei 1 Live über uns berichtet haben. Also dann haben die halt bei 1 Live in dem Radiosender so gesagt, von wegen, ja, morgen wollen Tierschützer, also Tierschützer ist natürlich der falsche Begriff, aber morgen wollen Tierschützer in Münster-Hiltrup gegen einen geplanten Schweinemast demonstrieren und sowas. Und das war echt so voll die Surprise. Also, hey, wie haben wir es geschafft, dass die über uns berichten? Und es gab auch noch einen Bericht in der Zeitung, ich glaube in der Printzeitung, und das war einfach schon so ein, also ein Erfolg, dass darüber freut man sich halt mega, aber dass dann nochmal dadurch vermehrt wird, diese Botschaft. Aber auch sonst einfach so kleine Erfolge, wenn wir so, wir machen ja meistens Outreach-Gespräche, also das heißt, wir führen Gespräche mit nicht-veganen PassantInnen und dann sind so kleine Erfolgsmomente, wenn ich echt sehe, dass diese krassen Videos bei Menschen so voll emotional was auslösen, also wenn die schockiert oder mitgenommen oder manchmal auch anfangen zu weinen, das ist zwar mega traurig in dem Moment, aber dann merkt man, okay, es ist auf jeden Fall voll deep angekommen bei denen. Genau, und wenn die dann auch zusätzlich dann am Ende sagen, dass die also in Betracht ziehen, eine vegane Ernährung umzusetzen, dann ist das schon so ein Erfolg.
Ja. Voll. Und du sagst gerade krasse Videos, was sind das dann für Videos? Weil ich glaube, irgendwie hat schon fast jeder mal, glaube ich, irgendwie im Internet irgendwelche Videos gesehen von irgendwelchen Tieren, die misshandelt werden. Und ich glaube, ganz oft wird das dann irgendwie so ein bisschen abgetan als, ah ja, da hat irgendein Extremist quasi oder ne, sich irgendwo dieses Video rausgesucht, was so quasi einmalig irgendwo mal passiert ist und versucht jetzt damit seine vegane Propaganda durchzusetzen. Ne? Das finde ich klingt immer so ein bisschen durch, wenn man so über diese Videos spricht, aber eigentlich sind es ja einfach ganz normale Dokumentationen, was tagtäglich passiert und ich glaube, das vergessen die Menschen immer so, ne? Also dass das oder versuchen das sich dann auszureden, dass es eben nicht so ist.
Ja, voll.
Und hast du irgendwie nochmal so ein, also so, wie hast du quasi hast du quasi so ein Shift gehabt, wo du gemerkt hast, ah, okay, dieses Video ist jetzt kein Fake oder das ist jetzt nicht ein Einzelfall oder kein Extrembeispiel, sondern ich weiß, dass dieses Video, also wie kannst du dir selber das quasi beweisen, dass dieses Video halt einfach tagtäglich passiert, überall auf der Welt und dass die Dinge, die wir ganz normal im Supermarkt konsumieren, genau daher kommen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir zumindest für unsere Circle-Aktionen zumindest auch nur Videos aus Deutschland wirklich nehmen. Und ich finde, also einmal zum einen, deswegen können die Menschen nicht sagen, ach, das ist doch eh in UK irgendwie viel schlimmer oder sonst wo viel schlimmer, dann ist es genau hier. Und das ist schon mal so ein bisschen so ein näherer Bezug, wenn wir sagen, die Videos sind alle nur aus Deutschland und innerhalb von den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren aufgenommen. Und ich finde die Videos von Arriva, also von Animal Rights Watch, auch deswegen ganz gut, weil die im Gegensatz zu anderen Orgas nicht diesen Täterfokus haben und dieses richtig Skandalöse, was du halt sagst, dass man sagt, wow, da ist irgendwie ein Psychopath, will ich jetzt irgendwie nicht sagen, aber ein Mensch, der seine Wut an den Tieren auslässt und das ist so ein Einzelfall, wo jemand ganz, ganz übel auf ein Schwein zum Beispiel einschlägt oder eintritt, sondern dass die einfach in den Videos so diesen ganz normalen Alltag, diese schreckliche, was ja auch schon extrem schlimm ist, der alltäglichste Alltag in einer ganz normalen Schweinemastanlage ist schon mega schlimm. Und auch einfach dann zu sehen, wie die Tiere da vor sich her vegetieren und auch dann vielleicht Bio, also generell nur Biohöfe zu zeigen, weil das allein ist auch schon mega grausam und schlimm. Und dann kann man halt immer sagen, ja, das ist jetzt auch eine Bioanlage, dann können die Passanten dann zum Beispiel nicht mehr sagen, ich esse nur Biofleisch und da ist alles happy. Was ich aber mit krass auch meinte, ist vor allem auch dieses Maschinelle und dass wir so ein System, so eine Abfertigung geschaffen haben. Also mich schockiert dann meistens so diese automatisierten Vorgänge, wo die Schweine wie automatisch in diese Gondel reingeschoben werden oder das komische Maschinenroboter, die halt automatisch den Kopf von diesem Rind fixieren und dann automatisch den Bolzenschuss reinmachen. Also was wir so krasse Instrumente geschaffen haben und das einfach so im laufenden Fließband passiert, dann im Schlachthaus zum Beispiel. Das finde ich dann besonders krass. Ja.
Man merkt, wir haben die so richtig objektifiziert, die Tiere.
Mhm.
Ja.
Sieht auch so surreal aus, wenn du dir so ein süßes Schweinchen irgendwie vorstellst und dann drumherum so eine riesige Anlage, was ja aussieht wie in so einer Fabrik, als würden da irgendwie, keine Ahnung was, Autos hergestellt werden, so ein Fließband. Und in der Mitte ist einfach so ein lebendiges Lebewesen und drumherum ist so eine Maschinerie. Das ist ja gerade besonders skurril.
Und die Videos sind von Animal Rights Watch, das heißt, Aktivisten von Animal Rights Watch, Aktivistinnen, haben das selbst gedreht. Das heißt, du arbeitest mit Animal Rights Watch zusammen und dadurch, keine Ahnung, hast du ja diesen direkten Bezug sozusagen.
Ja, aber die sind auch für alle öffentlich, also jeder kann sich die runterladen auf der Homepage von Arriva, werden die bereitgestellt für Tierrechtsaktivismus. Also alle, die irgendwie Aktivismus machen möchten, ihr könnt euch da die Videos einfach runterladen bei Arriva.
Ja.
Aber auch Soko Tierschutz oder tierretter.de, Deutsches Tierschutzbüro, machen auch ähnlich gute Videos.
Und diese Organisationen, die du gerade genannt hast, machen halt auch verschiedene Aktionsformen. Ne? Also theoretisch, wenn ich jetzt sage, ich möchte das aufdecken, ich möchte so jemand sein, der die irgendwo einsteigt und das dokumentiert, dann könnte ich da theoretisch hingehen und fragen, ob es eine Aktion gibt oder wie läuft das?
Ich glaube, das würde ich nicht so jedem oder jeder empfehlen, weil da muss man schon echt Skills für haben, also immer videografische Skills, aber auch einfach sicherheitsmäßig und hygienemäßig, und man muss voll sich auskennen in dem Business, um auch zu wissen,
Business.
Also in der Tierindustrie sich auskennen, um da, das kann ja auch gefährlich sein, kann ja auch was passieren, du könntest ja auch irgendwie aus Versehen da eingeschlossen werden, im Stall nicht mehr rauskommen oder dich irgendwie verletzen.
Das machen nur die Profis.
Ja, genau.
Wenn du so richtig im Game bist.
Ja. Das ist halt auch, ja, so, man sollte ja auch möglichst dann keine Spuren hinterlassen. Und deswegen ist, glaube ich, würde ich eher, es gibt da schon Leute, die das halt schon machen, und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass dann Menschen, die vegan und aktiv werden möchten, diese Videos dann auch verbreiten und zeigen. Und genau. Und wenn man solche Orgas unterstützen möchte, natürlich freuen sie sich auch immer über Spenden, die mit einem Beitrag zu finanzieren, dass die diese Aufdeckung machen können. Besonders wichtig ist, glaube ich, dann die Videos einfach auch zu verbreiten, zu zeigen und die Öffentlichkeit zu bringen.
Drüber zu sprechen auch, ne? Ja. Ich finde es immer so schwierig, drüber zu sprechen, weil, für mich kostet es immer sehr viel Energie, weil ich immer merke, Menschen gehen halt logischerweise direkt in Abwehrhaltung, ne? Weil sie merken, okay, ihre Taten matchen irgendwie eigentlich nicht so richtig, was sie als ethisch sonst für richtig halten würden. Und denen das dann vor die Nase zu klatschen, ist natürlich dann immer so ein bisschen wie so eine kleine Anklage. Und ich finde es immer schwierig, da sozusagen, beziehungsweise manchmal habe ich auch keinen Bock, dann so Menschen so mit Samthandschuhen anzufassen, weil ich mir so denke, nee, es muss dir jetzt vielleicht auch mal jemand sagen, das ist einfach nicht in Ordnung. Oder es muss einfach auch mal klargestellt werden, dass es nicht in Ordnung ist, so wie wir leben und wie wir mit anderen Lebewesen umgehen, wie unser System ist. Wie machst du das? Weil du hast ja auch Kontakt dann mit PassantInnen, die sich dann konfrontiert sehen mit diesen Bildern. Hast du da für dich, ja, hast du irgendwelche Tipps zum Beispiel, die du mal rausgeben könntest?
Ja.
Also ich meine, das macht man wahrscheinlich dann auch, wenn man zu euch kommt, ne, Minister for Liberation, da macht ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen so Trainings, Gesprächstrainings, ja. Aber jetzt mal so.
Ja, ja, ich glaube, das ist überhaupt erstmal wichtig, dann zu differenzieren, dass wir dann ja auch dann meistens mit fremden PassantInnen sprechen. Also das finde ich schon mal einfacher, mit PassantInnen zu sprechen, die eigentlich erst fremd sind, im Vergleich zu zum Beispiel deinen engsten Freundeskreis, deiner Familie, deinen Eltern. Das finde ich dann mega schwer, wenn du dann halt da die Leute konfrontieren musst und sagen musst, hey, was du machst, ist wirklich grausam und ungerecht. Deswegen finde ich das gerade halt im Aktivismus, im Straßenaktivismus einfacher, mit Leuten zu sprechen, wo nicht diese persönliche Verbindung schon im Weg steht. Und deswegen fällt mir es dann einfacher, den Leuten halt ganz klar so auch drastisch zu erklären, was da abläuft. Und genau, auch ja, dann letztendlich zu sagen, wenn du das weiterhin konsumierst, dann finanzierst du das mit und bist dann ein Teil an der Grund, warum das weiter fortgeführt wird. Und du kannst es dann verändern, indem du dich so und so veränderst und ernährst. Und da denke ich dann halt, wenn ich dann da stehe, denke ich halt auch immer so an, dass ich im Auftrag für die Tiere dann da bin und denke mir, der Schmerz, den der Mensch halt dann erleben muss, weil er halt gerade, weil sein Gewissen halt ihm lastet und weil er halt gerade sich schuldig fühlt und ein bisschen bloßgestellt wird von mir, ist im Vergleich zu dem, was die Tiere halt erleiden an Schmerzen und was denen weggenommen wird, ist halt viel, viel größer und
unvergleichbar, ja.
Genau. Deswegen denke ich das schon okay, dass man Menschen auch, also auf jeden Fall immer freundlich und respektvoll auch sein und nicht so beleidigen oder so, sondern halt natürlich respektvoll sprechen mit den Leuten, aber ja. Man kann schon sehr ehrlich sein und muss dir halt immer vor Augen führen, niemand außer dir oder außer veganen Tierrechtsaktivistin würde sowas sagen, so, weil alle anderen würden ihm sagen, ja, ist super, dass du
zum
das
Bio
reduzierst, genau.
Ja,
ja.
Ja, was sagst du denn so Menschen, die zum Beispiel sagen, also ne, das mit den Biohöfen haben wir jetzt gerade schon eigentlich ein bisschen geklärt, dass es ja auch nicht wirklich besser aussieht. Aber es gibt ja dann auch noch immer so, also es gibt ja tausend Abers, ne? Ich hatte letztens zum Beispiel so ein Bullshit-Bingo mit der besten Freundin von meiner Mom, die mich dann gefragt hat, oder beziehungsweise die gesagt hat, ja, das ist doch nicht gesund. Und ich war so, Alter, das ist, du machst es nicht gesund, Mann. Informier dich doch mal. Und dann hat mein Papa quasi dann die Stimme ergriffen und irgendwie meinte so, ja, aber die Sachen, die du dir anguckst, die sind ja auch total einseitig. So, ne? Also klar, natürlich gibt es mehrere Quellen und man muss sich dann halt auch irgendwie vielleicht ein bisschen schlau machen und nicht nur einseitig irgendwie die Informationen konsumieren. Aber ich meine, inzwischen gibt es einfach wirklich so viele Studien, ne, auch aus der Harvard University, wo dann irgendwie, weiß nicht, hast du die gerade noch im Kopf? Wo einfach irgendwie auch bewiesen ist, dass es einfach krebserregend ist, Fleisch zu essen und das eigentlich auch.
Ja.
Und ich denke mir so, ja, das ist doch eine scheiß Ausrede. Du siehst doch, dass ich hier gesund und munter sitze. So, hä? Krass, wenn sich was vormachen kann.
Ja.
Ja, genau, und dann dieses Argument zum Beispiel, ja, und wie findest du das dann, wenn man irgendwie zwei Hühner bei sich hat und die halt eher Eier legen? Was sagst du dazu?
Also bei dem ersten, mit dem Gesundheitlichen, dann würde ich immer generell viele Gegenfragen stellen oder Fragen stellen und einfach fragen, ja, welche Nährstoffe genau machst du dir denn dann Sorgen? Also welchen Nährstoff hast du dann Mangel? Weil die meisten Personen, wenn die jetzt sagen, es ist ungesund, können gar nicht genau sagen, ja, welcher Nährstoff genau fehlen würde. Ja. Und dann halt zum Beispiel einen Nährstoff sagen, der zufälligerweise fehlen würde, kannst du halt genau sagen, in welchen Lebensmitteln es halt auch wohl enthalten ist.
Ja, so war das auch. Jetzt erinnere ich mich, sie meinte dann irgendwie so, ja, was ist denn im Fleisch so drinne? Eiweiß, Proteine, Kohlenhydrate? Ich so, ja, Kohlenhydrate, du hast doch gerade Brot gebacken, da kriegst du ein Kohlenhydrate. Ich kenne auch keinen Menschen, der Kohlenhydratemangel hat, so, ne? Und Eiweiß, Proteine, ist ja Nüsse, Linsen, so.
Ja, ja, voll, dann merkst du dann halt schon, dass die Person nicht genau weiß, was um welche Nährstoffe sie sich Sorgen macht. Und genau, und dann kann man halt immer entgegnen, es gibt keinen einzigen Mikro- oder Makronährstoff, den wir nicht auch durch pflanzliche Lebensmittel genauso gut erhalten können. Klar, Fleisch hat vielleicht irgendwelche Nährstoffe, die irgendwie interessant sind, aber es hat kein Monopol auf einen bestimmten Nährstoff, den wir nicht auch woanders herkriegen könnten. Genau.
Wow, du hast dich gerade richtig professionell. Nice.
Genau, ja, und von daher.
Und mit dem mit den privaten Hühnern und den Eiern?
Genau, dann würde ich einfach fragen, warum möchtest du die Hühner denn halten?
Wegen den Eiern.
Na, wegen den Eiern. Dann mal Rollenspiel. Warum möchtest du die Eier haben?
Sind lecker, weil sie mein Frühstück sein könnten.
Okay, glaubst du also, dass der Geschmack, den du gerade bevorzugst, Grund genug ist, den Tieren was wegzunehmen?
Und was nehme ich den Tieren weg?
Du nimmst deren Menstruationsnebenprodukt weg, was sie ja eigentlich benutzen, um sich fortzupflanzen und für sich selber herstellen. Oder denkst du, dass die extra für dich legen, die Eier?
Naja, das würde doch dann im Hühnerstall vergammeln, das Ei, oder nicht?
Ja, eigentlich würden die Hühner sogar, wenn wir sie lassen würden, würden die Eier zerpicken und selber wieder die Schale und das Innere wieder aufessen, um sich selber diese Nährstoffe zurückzugeben, weil das schon sehr anstrengend ist.
Aber das könnte ich denen da jetzt dann füttern eigentlich, ne? Die Nährstoffe. Aber ist dann nicht natürlich.
Ach so, ja, genau. Weil dann könntest du auch fragen, was würdest du denn machen, wenn ein Huhn zum Beispiel aus irgendeinem Grund auf einmal aufhört, Eier zu legen, weil es vielleicht krank ist oder alt ist, würdest du die Hühner trotzdem behalten?
Mhm. Ja, sind süß. Ich mag Hühner.
Ja. Okay. Warum glaubst du, hast du das Recht, den Hühnern was wegzunehmen? Aber einfach, ich würde dann irgendwie so herausfinden, aus welchem Grund die Hühner haben möchte und eigentlich halt versuchen zu zeigen, dass
wie sie trotzdem instrumentalisieren.
Genau. Oder? Und dass sie die ja, dass sie sich die eigentlich anschafft, weil sie Nutzen aus denen haben möchte. Aber eigentlich wäre es doch viel schöner, wenn sie die Hühner so einfach bei sich haben möchte als Gesellschaft. Und die Hühner auch vielleicht so zu beschützen, denen einen Safe Space zu geben und nicht aus eigennützigen Dingen, nur um was von denen nachher wegzunehmen.
Ja.
Und die Frage, wenn die auf einmal aufhören, Eier zu legen in der Industrie, würden die dann halt zum Schlachthaus gebracht werden. Genau, und das könnte man dann so ein bisschen versuchen darzustellen und genau, einfach versuchen zu erläutern, dass wir denen damit was wegnehmen und auch wenn wir das Ei zum Beispiel wegnehmen, das Huhn fragt sich natürlich dann, hey, wo ist mein Ei? Und dadurch regen wir es dazu an, nochmal wieder ein neues Ei, mehr Eier zu legen, weil es ja weg ist und es möchte es ja ausbrüten oder schauen, was mit dem Ei los ist. Deswegen, oh, mein Ei ist weg, okay, ich lege ein neues.
Ja.
Und dann hat man immer diesen Kreislauf und es legt wieder neue Eier. Aber wenn du es einfach drin liegen lässt oder zum Beispiel durch so ein Fake-Ei austauscht, dann würden die halt nicht noch wieder immer mehr Eier nachproduzieren. Oder du gibst denen das halt zum Essen und dann könnte man auch noch fragen, was glaubst du, wie viele Eier legt ein Huhn eigentlich, also natürlichen Ursprung pro Jahr?
Ja, du kennst die Zahlen, ne? Weil das ist mir nämlich gerade auch eingefallen, diesen Vergleich. So, ne? Also es sind ja hochgezüchtete Hühner, die dann extra viele Eier legen, aber normalerweise würden sie nur einen Bruchteil irgendwie. Ja. Sag mal die Zahlen, ich weiß es nicht.
Eigentlich 30 Eier im Jahr.
Wenn es nicht gezüchtet wäre, quasi ein ganz. Ja.
Ein gezüchtetes Huhn 300 Eier im Jahr.
Ja.
Genau. Und dann, ja.
Ja, das ist krass.
Mhm. Genau.
Jo.
Ja.
Ich würde gerne nochmal zu dem Zeitpunkt zurückgehen, wo du vegan geworden bist. Weil du warst ja auch mal. Ne? Also du warst ja auch mal ein Fleischesser oder ein Mischkostesser und bist so aufgewachsen, wie wir alle irgendwie, ne? Also nicht irgendwie vegetarische Eltern oder so. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie das davor so war, in welcher Realität du gelebt hast und was quasi dich dazu bewegt hat, dann vegan zu werden.
Mhm.
Ich mag solche Geschichten immer, weil ich versuche dann immer rauszufinden, was ist das, eine, was Menschen vegan machen würde, aber die Geschichten sind immer so unterschiedlich, was ich so spannend finde irgendwie.
Mhm. Vorher, also zuerst als Kind war ich immer mega Kind, also mega tierlieb. Kindlich. Immer alle Tiere, die irgendwo rumgelaufen sind, direkt gestreichelt. Und Mama hat immer gesagt, oh, Sophia, du kannst doch wohl mit Tieren umgehen. genau, und dann ernährt habe ich mich vorher also eben so sehr proteinorientiert. Schon irgendwie, ich wollte schon wohl immer irgendwie mich gesund ernähren, aber habe mich halt extrem proteinorientiert. Ich dachte halt, dass nur tierisches Protein irgendwie hilfreich ist. Ich hatte das Ziel, halt Muskeln aufzubauen. Und deswegen habe ich halt extrem viel. Also ich war in so einer Fitness-Szene, wo die auch alle sagen, dass nur tierisches Protein wirklich nur funktioniert, weil nur das ein vollwertiges Aminosäurenprofil liefern kann. Also ganz viele Eier habe ich gegessen, Magerquark, ganz viel Hähnchen und Putenfleisch. Und das Krasse war, ich wusste damals noch nicht mal, also ich wusste irgendwie, dass Putenfleisch ein bisschen weniger Fett hat als Hähnchen. Aber ich wusste nicht mal, wie die Tiere aussehen, die ich da gegessen habe. Also ich konnte nicht differenzieren, hey, esse ich jetzt Hähnchen oder Pute? Wie sieht überhaupt eine Pute aus? Keine Ahnung, was das ist. Habe auch immer, genau, ja, ganz viel und auch blind konsumiert. Auch das Billigste einfach immer. Genau, und habe mich gar nicht mit den Themen beschäftigt, also mit Tierethik oder mit Klimagerechtigkeit und so. Und dann war das eigentlich so ein Zufall. Wir hatten in der FH, also wir haben, Lucia und ich haben zusammen studiert. Für alle,
die noch nicht wussten. Design.
Genau. da habe ich einen Kurs gewählt, der hieß Protestdesign. Und da konnten halt alle sich ein Thema aussuchen, zu denen wir halt, also ja, zum gesellschaftlichen Thema irgendwie eine Kampagne oder ein Tool oder eine App irgendwas entwickeln sollten. Und da hatte jemand im Kurs, oder eigentlich zwei Leute hatten das Thema Veganismus und Tierrechte und haben dann halt immer so, wir haben dann einmal in der Woche immer unseren Zustand von unserer Recherche präsentiert, unser Konzept präsentiert in der großen Runde im, wie heißt das, im Plenum oder so.
So heißt es heutzutage.
Kolloquium.
Kolloquium, genau.
Kolloquium. Genau, hat er halt ganz einfach so total, total abgebrüht so erzählt, ja, Milch ist eigentlich Muttermilch, Eier ist ein Menstruationsnebenprodukt, Fleisch sind tote Tiere und hier so und so läuft das ab und das sind so die Fakten. Und ich habe dann, er ist auch mal immer, also für in der Argumentation ihm zugestimmt und für ihn mit argumentiert in Bezug auf sein Projekt. Und dann aber, ich war vollkommen irgendwie schockiert. Also, hä, wie, was? Also ich war voll baff.
Über die nüchternen Fakten, ja, warst du quasi schon baff.
Genau, ja. Ja. Einfach um das hier, Milch ist eigentlich Kuhmilch für Babys und so. Also er hat das halt so sehr, ja, sachlich einfach präsentiert. Und dann bin ich irgendwie nach Hause gegangen, hab irgendwie bei YouTube, wollte noch irgendwie was nachgucken, hab dann so ein typisches Schlachthaus-Video geschaut. Ich glaube, ein Schlachthaus-Video von Tönnies sogar, von einem Image-Video von Tönnies selber gesehen. Und da war halt diese Abfertigung, haben die halt so gezeigt. Und oh, da war ich so schockiert und hab dann ja, direkt losgeheult. Ich habe dann noch mehr Videos geguckt, die werden ja immer Videos vorgeschlagen. Habe dann den ganzen Abend lang schreckliche Videos gesehen und dann, ja, losgeheult und gesagt, yo, ab morgen bin ich 30 Tage vegan und probiere das aus. Also war der ausschlaggebende Punkt für mich echt die Tiere und ich habe so diese schockierenden Videos wirklich gebraucht. Also so.
Wobei ein schockierendes Video für dich auch war, das Image Video von Tönnies, was sie ja auch öffentlich zeigen, ne? Also es war jetzt kein verstecktes Material oder so vielleicht unbedingt, genau, was dich so, ja, rausgeholt hat irgendwie. Mhm.
Ja, einfach diese systematische Abfertigung, ja. Genau. Und dann habe ich 30 Tage vegan also erstmal nur ausprobiert, weil ich erst, also diese Ernährungsform für mich testen wollte, gucken, ob ich das schaffe und kann und dann hat es auch geklappt, voll easy, 30 Tage und dann bin ich dabei geblieben. Genau. Ja.
Und da war aber der Prozess ja noch nicht vorbei, ne? Da warst du erstmal vegan, warst du dann erstmal ganz seelenruhig vegan und dachtest, jo, ich mache jetzt meinen Teil oder wie war das dann noch? Ich meine, da kommen ja 1000 Challenges irgendwie dann noch darauf folgend sozusagen.
Mhm. Ja, dadurch, dass wir diesen Kurs hatten, Protestdesign, da war auch halt beinhaltet, dass wir nachher auch eine Aktion im öffentlichen Raum machen mussten. Und mein Thema war damals Lebensmittelverschwendung. Und da habe ich halt auch im öffentlichen Raum so eine kleine Aktion gemacht. Ich glaube, irgendeine Botschaft habe ich auf ein T-Shirt getragen durch den Supermarkt zum Thema Mindesthaltbarkeitsdatum und Lebensmittelverschwendung. Und das hat mich schon so in dem Moment Überwindung gekostet. Oder ich habe auch bei einem anderen, bei einer Aktion mitgeholfen, bei diesem, ja, Designprojekt in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche gerade so viel Überwindung, irgendwie was zu machen. Aber das ist doch für ein gutes Thema, also für ein wichtiges Thema. Was Gutes mache ich doch und habe mich trotzdem halt so geschämt dafür. Und dann war so halt dieser Aha-Moment so, warum habe ich die Angst, irgendwie gegen den Strom zu schwimmen, warum habe ich Angst, mich für was Gutes einzusetzen? Da habe ich gemerkt, ja, das ist ja von der Gesellschaft irgendwie so gemacht, dass wir uns nicht trauen, für das Richtige einzustehen. Und deswegen habe ich halt gedacht, deswegen muss ich das halt machen, weil es sonst niemand macht. Und dann bin ich halt so in den Aktivismus reingekommen, durch diesen kleinen Anfang halt. Und dann fängst du an mit so ein paar kleineren Aktionen, so harmlosere Aktionen, und dann steigert sich das natürlich immer zu krasseren Aktionen, Sachen.
Ja,
Ja.
da will ich gleich noch gern wissen, was deine krasseste Aktion war. Und würde es gerne nochmal herausstellen, dass ich es auch so spannend finde, ne? Irgendwie, wie wir auch psychologisch einfach als Gesellschaft funktionieren. So, irgendwie wollen wir nirgendwo anecken und wir wollen auch bloß Konflikt vermeiden. Ja, und irgendwie auch als normal wahrgenommen werden, bloß nicht irgendwie aus der Reihe tanzen. Und das ist ja auch irgendwie so ein persönlicher Prozess und so eine persönliche Entwicklung, die man dann dabei machen muss, dann einfach für seine Werte einzustehen und zu sagen, jo, so ist es halt. So, ne? Und ob ihr mich jetzt mögt oder nicht, so, fuck it.
Ja, genau. Ja, voll.
Aber das ist nicht leicht. Ich meine, das ist ja auch so in den. Also, ne, ich merke auch immer noch, wie ich immer so manchmal einfach den leichteren Weg wählen möchte, halt so und das einfach eher so ein bisschen in die Ausweichposition gehe. Und das ist aber gar nicht das, was mir entspricht und was meinen Werten entspricht. Und dann immer wieder, ja, das ist irgendwie so ein lebenslanger Prozess gefühlt irgendwie.
Ja, und ich glaube, deswegen ist es halt, wenn du halt Leute hast, mit denen du das zusammen machst, wenn du eine Gruppe hast, mit denen du aktiv bist, dann fühlt man sich ja auch nicht so alleine. Und ist ja auch nachher, das gibt dann aber dann auch wieder was wieder. Also, du hast erlangst dadurch halt auch voll viel mit noch Selbstbewusstsein, wenn du halt für deine Werte einstehst und dich traust, was zu machen. Bisschen Überwindung, das stärkt einen dann wieder und ja.
Okay, und jetzt nochmal, was war deine krasseste vielleicht Aktion? Wenn du das überhaupt teilen willst, kann ja auch sein, dass du sagst, nee, die Polizei nervt mich dann oder so. Oder was war deine für dich erfolgreichste Aktion? Also entweder beides oder du kannst es ja auch so.
Ja, krasseste Aktion war, glaube ich, waren die Blockaden bei Tönnies am Eingang, bei dem Schlachthaus in Reda-Wiedenbrück. So, dass wir da nachts halt hingefahren sind und mit verschiedenen Lock-ons da die Zufahrt blockiert haben, halt eine unangemeldete Versammlung und Blockade. Und das war schon das Krasseste. So, genau. Oder halt, was auch noch krass war, bei der Rebellion Wave 2019, glaube ich, vor dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben wir halt so einen großen Tiertransporter, so einen ehemaligen Transporter halt auf die Straße gestellt, um den Eingang von dem BMEL zu versperren, wo ja Julia Klöckner arbeitet. Und da habe ich mich mit anderen Leuten zusammen mit der Hand angeklebt an diesen Reifen, und das ging dann auch mehrere Stunden lang. Ja, das sind so krasse Aktionen.
Und was würdest du sagen, ist das Ziel solcher Aktionen? Also jetzt zum Beispiel bei Tönnies, klar, die haben dann vielleicht ein bisschen Einbußen, so, ne? Also dass die Zeit, wo sie dann quasi nicht arbeiten können, aber das ist ja nicht wirklich das Ziel, weil es wird ja eh wieder aufgeholt gefühlt, sondern eher so ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit, oder? Oder und vielleicht auch dieses Gefühl, halt einfach das Richtige zu tun in dem Moment. oder das, was in der Macht liegt, sozusagen zu tun, um dieser Ungerechtigkeit ein Ende oder kein Ende oder vielleicht eine Pause zu setzen.
Ja, genau, ich glaube, von allem etwas. Also, ja, finanzielle Einbußen ist ja schon, also ein bisschen was, wenn du so ein Schlachthaus einen Tag stilllegst, aber das stört den Tönnies, glaube ich, nicht von dem Gesamtvolumen, was er halt so an Einnahmen und Umsatz macht, ist so, ist vielleicht minimal, das macht er so aus seinen, aus seiner Portokasse bezahlt er das dann. Einbußen. Aber ich glaube auch viel mehr die Bilder, die dabei entstehen, die Medienaufmerksamkeit, dass man halt den Forderungen mal so einen ganz krassen Ausdruck verleihen kann. Auch dadurch andere AktivistInnen zu mobilisieren, also halt auch zu zeigen, so, ja, wir sind bereit, uns einzusetzen und das, wir haben keinen Bock mehr auf diese Ungerechtigkeit und wenn das Menschen sehen, die vegan sind, aber noch nicht aktiv, dass es für die auch eine Motivation wird, überhaupt jetzt anzufangen, aktiv zu werden, weil das schon sehen, dass Menschen schon so verzweifelt sind, weil die alle anderen Sachen schon ausprobiert haben und es nicht geholfen hat, und dann zu solchen drastischen Mitteln greifen. Aber teilweise auch bei den XR-Blockaden ist es dann so, dass wir halt die Forderung hatten, da also an dem speziellen Tag, dass wir mit einer Person ein Gespräch haben wollten, also unsere Forderung, wir hatten eine bestimmte Forderung und wollten dann mit einer Person darüber sprechen und wir haben gesagt, wir bleiben so lange hier, bis eine verantwortliche Person rauskommt und wir ein Gespräch mit der haben über unsere Forderung. Genau. Und dann ist es meistens so, dass auch vielleicht vorher so ein Anschreiben angefertigt wird und dass der Person halt direkt zugelassen gekommen wird, die man halt, mit der man sprechen möchte und das dann so als Forderung hat.
Ja.
Genau.
Ja, spannend, weil ich glaube, weil du meintest gerade, ne, die VeganerInnen, die vielleicht irgendwie schon VeganerInnen sind und denen dann sozusagen auch dieses Format sozusagen zu präsentieren, das ist es noch, dass wir uns gegen irgendwas stellen können. Und ganz oft denke ich aber auch so, also ich habe das mitgekriegt, ich war ja auch bei einer Blockade bei Tönnies dabei, ne?
Mhm.
Da gab es ja irgendwie, da sind, dann haben wir so kurzzeitig irgendwie die Straße blockiert, das war auch in Kooperation mit der Polizei. Wo dann ja runtergelassene Fenster von den Autos einfach waren und ich kann gar nicht sagen, was mehr da war, also Daumen oder Mittelfinger, ne? Also da waren wirklich Autos, die sind vorbeigefahren und haben uns den Daumen gezeigt und meinten, yo, geil, dass ihr das macht, ne? Die wohnen ja da auch in der Nähe von Tönnies, also es gibt bestimmt auch genug abgefuckter BürgerInnen und dann aber irgendwelche, die halt gehupt haben und Mittelfinger gezeigt haben und irgendwie den Vogel und so, yo, seid ihr verstörte ExtremistInnen. Und ich finde das manchmal so spannend, dass diese Aktionen, die sind ja nötig. Also meiner Meinung nach sind sie nötig, dass wir auf die Straße gehen, dass wir halt sagen, jo, das geht nicht. So, und das ist wichtig.
Mhm.
Und manchmal denke ich, ah, vielleicht führt das aber auch ein bisschen zu so einer gesellschaftlichen Spaltung. Ne? Also die Menschen, die sich eigentlich nur weiter darin bestätigen wollen, dass Fleischessen in Ordnung ist, setzen einen dann ja als Aktivist ins Unrecht und sagen, jo, ihr seid doch irgendwie von allen guten Geistern verlassen, schaut mal eure Realität an oder whatever, so, ne? Halt irgendwie denken, wir haben alle einen Vogel. Genau, und dann aber gibt's Menschen, die irgendwie, deren Herz noch nicht komplett zugemauert ist und wo irgendwie noch Potenzial ist, die auf irgendeine Art und Weise zu adressieren oder irgendwie zu bewegen und Dinge in denen zu öffnen. So.
Mhm.
Und ich glaube, uns bleibt halt nur darüber da übrig, sozusagen diese Menschen da verschiedene Punkte zu finden, die irgendwie die anspricht. Und ich glaube, für jeden Menschen ist es irgendwie auf eine andere Art und Weise, warum die oder der sich für einen veganen Lebensweg öffnet. So.
Ja.
Und deswegen sind, glaube ich, alle Aktionsformen irgendwie berechtigt, weil für manche ist es voll. Das und für andere ist es das.
Ja, voll, bestimmt, ja.
Mhm.
Genau, also wie es verschiedene Menschen von AktivistInnen gibt, die andere, also sich andere Aktionsformen zu trauen, so je nachdem, welcher Mensch jetzt, manche Menschen reagieren eher auf schockierende emotionale Videos, manche brauchen so Zahlen, Daten, Fakten, manche brauchen halt eine krass nervige Blockade und genau.
Hast du denn so Personen, AktivistInnen, die dich besonders inspirieren oder die du irgendwie vielleicht bewunderst und denkst, jo, finde ich richtig toll und irgendwie sehe ich da auch meinen Weg oder, ne? Also zum Beispiel Earthling Edge finde ich irgendwie, der macht ja super krasse, geile Aufklärungsarbeit. Gibt es dann noch irgendwelche anderen Namen, die du hier im Kopf hast für dich, vielleicht auch so als Orientierung bei deinem Weg?
Doch Earthling Edge schaue ich mir auch, also ich habe auch, von dem habe ich mir viel abgeschaut, vor allem auch von seiner Art, so Debatten zu führen, so Gespräche zu führen.
Veganes Ungesund gibt es sonst noch. Wobei, die gibt es ja jetzt nicht mehr.
sonst fällt mir das gerade so niemand ein.
Wie heißt denn nochmal der Typ, der bei seiner Oscar-Rede irgendwie über Milch gesprochen hat?
Joachim Phoenix?
Ja, ich glaube, er heißt nicht Joachim, oder? Keine Ahnung. Mr. Der, Phoenix.
Ja, hier, der Schauspieler da.
Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Fand ich auch strong.
Ja, genau. Du hast, glaube ich, mehrere.
Es gibt schon viele, ne?
Ja.
Die man jetzt nennen könnte. Ja, ich finde es manchmal so ein bisschen. Also, mir hilft das manchmal mehr, so Menschen zu suchen, die halt irgendwie schon mega viel erreicht haben, sozusagen in ihrer Arbeit und dann irgendwie zu schauen, jo, was davon inspiriert mich. Ja. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, Klimaschutz fängt auf dem Teller an. Das ist ja dann quasi dein weiterer Weg in dem Studium auch gewesen, dir so ein Bachelor-Thema auszusuchen.
Ja, genau.
Vielleicht erinnerst du dich irgendwie noch an eine Sache, die du in deiner Recherche rausgefunden hast oder so, die dich schockiert hat? Oder hast du Lust, irgendwas dazu zu sagen zu dem Buch?
Ja.
Klimaschutz fängt auf dem Teller an.
Genau, also ich bin dann ja in dem einen Semester vor der Bachelorarbeit vegan geworden und dann ging es halt irgendwann darum, sich ein Thema auszusuchen. Da hatte ich schon so, ja, es macht eigentlich nur Sinn, irgendwas zu machen, was die Welt irgendwie verbessert. Und wenn ich jetzt ein halbes Jahr mich damit beschäftigen muss, mit dieser Bachelorarbeit, dann will ich nicht irgendeinen Scheiß machen, den kein Mensch braucht, sondern was die Welt irgendwie zu einem besseren Ort macht. Und damals war es halt so, dass die Fridays for Future-Bewegung halt angefangen ist und steil gegangen ist und auch in Münster. Aber sie hatten halt überhaupt nicht das Thema Ernährung auf dem Schirm. Also ich war dabei und habe immer gedacht, ey, reden hier ständig nur über Kreuzfahrtschiffe, Braunkohlekraftwerke und sowas. Warum redet niemand über klimaschädliche Ernährung, über die Tierindustrie, die ein Top-Klimakiller ist? Und das hat mich halt dazu gebracht, das Buch zu schreiben, um halt zu schaffen, dass in der Klimabewegung, in der Klimagerechtigkeitsbewegung auch das Thema Veganismus mehr reinkommt. Und ich wusste, dass alle Tabellen, Zahlen, Fakten waren schon da. Also du kannst ja überall die ganzen CO2-Tabellen von Lebensmitteln schon durchlesen. Es gab ja auch schon viele Studien, aber die waren halt überall so verstreut und unterschiedlich an verschiedenen Stellen. Und ich wollte halt so ein Buch machen, wo diese ganzen Fakten zusammengetragen werden, auch zu so einem zusammengehörigen Medium. Und das dann halt in eine leicht, sehr plakative Darstellung.
Leicht verdaulich.
Passt so. Genau, leicht verdaulich, dass es halt direkt in die Umsetzung gehen kann. Und
an welcher Stelle steht denn die Tierindustrie, was den Klimaschutz betrifft? Also von der Auswirkung her. Ich habe jetzt gerade mal Seite 87 aufgeschlagen. Die Tierindustrie ist für 88% der Amazonas-Abholzung verantwortlich.
Genau, ja.
Das beantwortet jetzt nicht die Frage, die ich gestellt habe. Ich dachte, ich lese mal.
Ja, irgendwo steht, wenn wir uns alle vegan ernähren, könnten wir 60% unserer Treibhausgase von der Ernährung einsparen, zum Beispiel.
Okay. Genau. Von der Ernährung, vom Ernährungssektor sozusagen.
Genau, ja.
Ja. Das ist schon mal eine Zahl, ne?
Ja, und am schockierendsten war die CO2-Werte von Butter, also dass Butter klimaschädlicher ist als Rindfleisch.
Mhm.
Das war auch so der schockierendste Moment.
Auf das Kilo bezogen, ne?
Mhm. Ja. Genau, CO2 pro Kilogramm Lebensmittel. Na, weil Rindfleisch ja schon auch immer sehr als erstes angesprochen wird, dass es klimaschädlich ist, aber Butter ist halt nochmal extrem klimaschädlicher und von daher ist eine vegetarische Ernährung ist nicht klimafreundlich. Also wenn du vegetarisch lebst und tonnenweise Butter isst und Sahne und Käse, dann ist es auch extrem klimaschädlich. Ja. Also es hat mich halt so genervt, dass wir ständig davon reden, dass vegetarische Ernährung so klimafreundlich ist. Mhm. Das stimmt gar nicht, weil du kannst auch vegetarisch leben und dann dafür, weil du halt Fleisch als tote Tiere weglässt, deswegen halt mehr Käse, Sahne und Butter essen. Und das ist dann halt eigentlich genauso schlimm oder schlimmer. Ja.
Kennst du denn diese Aussage oder diese Frage, nee, ist eigentlich eine Aussage, ja, Veganer sind ein bisschen extrem. Ist auch ein bisschen extrem. Ist ja ein bisschen realitätsfern eigentlich. Was sagst du dazu?
Ich sage, also extrem ist es, Tiere künstlich zu befruchten und zu züchten und in Massen zu halten und einzusperren und sie zu mästen, um sie dann halt nach einem leidvollen Leben zu töten und dann deren Körperteile zu essen, obwohl wir Tiere lieben und damit unsere Gesundheit und den Planeten zerstören, das finde ich schon ganz schön extrem.
So. Ist auch schon ganz schön dumm eigentlich.
Ja.
Schade, dass wir da hingekommen sind. Genau. Ne?
Und ja, so eine Welt ohne Gewalt sich zu wünschen, ist ja nicht extrem. Also extrem, das sagen die Menschen, glaube ich, nur, weil es halt extrem in dem Sinne von konsequent durchgesetzt, also konsequent umgesetzt. Viele sagen ja auch, anstatt, wie heißt nochmal, das andere Wort von extrem ist, nicht militant, sondern...
Militant ist ja auch eher Richtung, oder?
Ja.
Extrem. Larifari. Fällt mir schon ein.
Also es ist einfach extrem in dem Sinne, dass wir halt das Problem bei der Wurzel anpacken, erkennen und halt komplett konsequent und dauerhaft uns einfach dagegen stellen. Also ja. Extrem eigentlich im positiven Sinne, weil extrem logisch und extrem.
Extrem auch in dieser Welt, in der wir leben, weil wir eben, weil die Welt in einer Tier, weil wir in einer tierleidvollen Welt leben und es dann natürlich extrem ist, sich dagegen zu stellen und aber dafür eigentlich zu leben und sich und einzustehen, eben, ne, in einer tierleidfreien Welt zu sein.
Stimmt.
So. Und aber extrem wäre es nicht in einer Welt, die wir uns, glaube ich, alle wünschen würden, die irgendwie liebevoll ist und nachhaltig und in Respekt miteinander.
Das stimmt, ja. Also extrem, einfach weil extrem gegen den Ist-Zustand der jetzigen Gesellschaft
ist. Ja, genau.
Deswegen extrem. Aber das ist ja auch echt lustig, weil, also das sagen einige Menschen, ist das nicht sehr extrem, aber dann auch das andere ist zu sagen, Veganismus ist nicht 100% möglich, also dass Menschen dann aber auch so denken, dass du nur etwas machen solltest, wenn du es so 100% erfüllen kannst und dieses so ganz oder gar nicht denken von vielen Leuten.
Ja.
Also es widerspricht sich so, die sagen zu uns, dass es extrem ist, dass wir halt konsequent uns gegen Gewalt entscheiden, aber halt auch manche sagen, ja, es ist doch gar nicht möglich, dass du konsequent das ablehnst. So, also, das
ergibt irgendwie. Und es ist auch teilweise fast unmöglich, würde ich sagen, weil der Ist-Zustand eben gerade ein anderer ist. Ne? Also in einer kaputten Welt nicht kaputte Entscheidungen zu treffen, ist nicht immer leicht. Und wir können es auch nicht immer zu 100% perfekt erfüllen. Was ja nicht bedeutet, dass wir den Weg nicht gehen sollten und dafür einstehen sollten, dass es immer leichter wird und wir irgendwann diesen Weg leichter gehen können. Ja. So. Spannend. Hast du noch Dokumentationsempfehlungen oder Buchempfehlungen? Ich habe nämlich gerade hier dein Bücherregal gesehen und glaubt mir, da ist nichts anderes. Also kein Roman oder irgendwas Trashiges, sondern da stehen exakt 6 Bücher. Ich möchte die mal vorlesen. Einmal Veganes Unsinn von, ja, ist egal, ne? Also es ist in Anführungsstrichen gesetzt, ist klar. Dann Vegan Klischee AD. Dann Haben Tiere Rechte. Das Tier und der Nutzen. Beyond Beliefs. Artgerecht ist nur Frage. Ist nur die Freiheit.
Ja.
Das finde ich echt nice, dass du... Ja, genau. Also das wären vielleicht Literaturempfehlungen. Ja,
das sind genau wie immer die beiden Bücher von Nico Rittenau. Und eins zusammen halt auch mit Oersling Ed, den wir gerade schon gesagt haben, dieses Veganes Ungesund. Da werden halt alle Gegenargumente zum Veganismus halt erklärt und dann...
Nee, Veganes Unsinn.
Genau. Ja. Ah, Veganes Unsinn. Ja. Oh, sorry. Genau, Veganes Unsinn von Nico Rittenau. Da werden alle anti-veganen Argumente beantwortet. Und genau, artgerecht ist nur die Freiheit, finde ich gut. Ja, und das Dokus auf jeden Fall Seaspiracy würde ich empfehlen. Mhm. Dominion, Game Changers, Earthlings, das System Milch auch. Ja.
Und vielleicht die nicht alleine gucken unbedingt. Aber wenn du dich so, wenn du dich stabil genug fühlst.
Auch ein nicht veganer.
Ja, und ich finde, also wenn du irgendwie gerade spürst, sagen wir, du bist Vegetarier oder so. Oder so offen, Flexitarier gibt es ja auch. Und guck dir das mal echt an. Wenn du merkst, du hast die Kapazitäten dazu, kleine Veränderungen in dein Leben zuzulassen, konfrontier dich echt mehr damit, weil du lebst sonst gegen dich selbst. Also das ist so das, was ich sagen kann, genau, dazu. So, ja. Man macht Dinge, die einen nicht gut tun, ohne es zu wissen, aber sie tun dir trotzdem nicht gut, auch wenn du es nicht weißt. So.
Ja, der Relief ist einfach nachher mega, also viel größer. Also diese unsichtbare Last auf unseren Schultern, dass wir halt wissen, dass wir Tieren Leid zufügen, die drückt schon eigentlich auf unser Gemüt.
Ja.
Und es ist so befreiend, wenn du dich entscheidest, also erstmal den Film zu gucken, zum Beispiel Dominion, dann zu leben, du hast nachher, okay, wow, jetzt kann ich endlich die Person sein, die ich eigentlich schon immer war, nämlich eigentlich Tierfreund, eine Tierfreundin. Und es fühlt sich dann einfach gut an, zu wissen, durchs Leben zu gehen, ohne halt aktiv andere Menschen oder Tiere halt zu schaden.
Ja.
Genau.
Und manchmal ist es nicht leicht, Gespräche zu führen und so weiter, was da vielleicht dann alles noch kommt, aber alles irgendwie Schritt für Schritt zu machen und sich vielleicht auch Verbündete zu suchen, ja, das hilft. Hast du noch irgendwas, irgendeinen Tipp? Was hätte ich mir gerade noch sagen?
Ja, und Lebenshilfe besuchen und Tiere
treffen,
das hilft ja vielleicht auch.
Ja.
Vielleicht, wenn man den soften Weg geht, besucht mal einen Lebenshof und streichelt mal ein Schwein oder eine Kuh und dann macht es auch vielleicht schon Klick.
Das macht auch Lust, ja. Genau, ach ja, was ich sagen wollte, wenn du Lust hast, aktiv zu werden, was würdest du empfehlen? Du hast ja jetzt ein paar Organisationen aufgeschrieben, einfach denen mal eine Mail schreiben oder was denkst du, wenn da jetzt jemand zuhört und vegan ist und irgendwie Lust hat, ein bisschen mehr als das zu machen, was ist so der Weg?
Ja, ich würde einfach auf die Website von Arriva gehen und dann der Ortsgruppen zu schauen. Es gibt deutschlandweit 32 Ortsgruppen, die sich alle freuen, wenn du dich denen anschließt. Du kannst aber auch selber eine gründen, wenn es in deinem Ort noch keine gibt. Ansonsten auch einfach irgendwie so Facebook-Suche hilft auch manchmal einfach einzugeben, deine Stadt und dann dahinter vegan oder Tierrechte, den Namen von deinem Ort einzugeben. Da findest du vielleicht auch schon Gruppen.
Sich vernetzen.
Genau, sich vernetzen, gucken, was es schon gibt.
Das ist erstmal so.
Genau.
Jo, da danke ich dir sehr für dieses wundervolle Gespräch und ich hoffe, dass es irgendwas bewegt hat in des Zuhörers Gehirn. Ja. Und wenn du irgendwie Feedback da lassen möchtest, ich glaube, ich werde wahrscheinlich wohl sowas wie einen Instagram-Post dazu machen. Genau, und alle Sachen, die wir erwähnt haben, kommen natürlich in die Infobox unter Spotify zumindest.
Ja, werdet aktiv, Leute. Werdet vegan. Setzt euch für Tierrechte ein.
Ja.
Es macht Spaß. Wir brauchen das.
Wir müssen irgendwas machen.
Die Welt braucht es.
Die Welt braucht uns. Ja.
Dankeschön.
Danke.
Das war schön.
Ciao.